People say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Another day older and deeper in depth. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven. I owe my soul to the company store.
Also manchmal wünsche ich mir halt schon noch einfach als Junge geboren zu gewesen zu sein und dann so mehr mit mir im Reinen gewesen, also zu sein. Was ich aber auch immer wieder so ein bisschen revidieren kann, weil ich so denke, durch diese queere Geschichte, die ich jetzt schon habe, haben sich ja auch irre Freundschaften und Beziehungen zu Menschen entwickelt. Und auch für mich, ich denke mal, diese Sicht der Dinge, die hätte ich wahrscheinlich niemals erlangt, wenn ich einfach nur ein Cis-Typ geworden wäre. Es sei denn, ich hätte mich jetzt vielleicht dafür interessiert oder so.
Und damit ein weiteres Hello again. Wir sind wieder on air and back to fucking life nach einer längeren Pause. Demnach, herzlichst willkommen zur mittlerweile 12. Folge, muss man ja schon sagen, von Staffel 2. Die Revolte geht weiter, Männlichkeit und männliche Perspektiven. Der Staffel 2 ging natürlich eine Staffel 1 mit dem Titel Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke voraus. Hier hatten wir in 10 thematischen Folgen 20 Frauen, die sich gerade auf einer Mutter-Kind-Kur befanden, im Gespräch. In Staffel 2 sind es rund 20 Männer, mit denen wir über ähnliche, aber auch ganz andere Dinge gesprochen haben. Und vordergründig in beiden Staffeln ist auf jeden Fall das gemeinsame Ergründen der Untiefen des Geschlechterverhältnisses und der Versuch, Perspektiven einzufangen und uns daraufhin darüber Gedanken zu machen und auszutauschen. Gemeinsam, das heißt ich, Eva und Lotte.
Tachchen, Tachchen, auch von meiner Seite.
Ja, und einer der Interviewpartner der zweiten Staffel bezeichnet sich selbst nicht als Mann, sondern als transmännliche Person. Und genau darum soll es heute auch gehen. Transmännlichkeit, Transgeschlechtlichkeit.
Also meistens sage ich nur trans oder transident oder oder queer oder so. Aber trans passt schon sehr gut. Aber Mann ist mir auf jeden Fall, also Mann ordne ich, glaube ich, noch sehr dem Cis-Mann einfach auch zu. Ich würde eher sagen, ich bin eine Transmännlichkeit oder so, ne? Also eine Form von Männlichkeit. Mhm. So, ne? Weil natürlich kann man dann Fragen stellen, also was ist überhaupt ein Mann und was bedeutet es, ein Mann zu sein? Aber ich will das auch gar nicht so klar kategorisieren, von wegen, wenn ich jetzt körperlich transitionieren würde, dann würde ich Mann sagen oder so, ne? Aber ich glaube, für mich sind da meine Identität, meine Geschlechteridentität noch zu fließend, als dass ich sagen würde, dass ich mich ganz klar als Mann identifiziere. Mhm. Auf gar keinen Fall als Frau, aber genau, ich weiß nicht, ob es mit meinem Alter zu tun hat, aber also so Junge oder so finde ich immer einfacher, so, ne? Also es ist irgendwie so, vielleicht auch wegen der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich werde auch immer noch nach dem Ausweis gefragt an der Kasse und also so, ich glaube, es ist einfach so oft so ein Bild, als wenn ich irgendwie passe als Männlichkeit, dann halt als 16-jähriger Junge oder so.
Sehr spannend und vor allem auch super wichtig, da transgeschlechtliche Perspektiven viel zu oft hinten runterfallen oder mindestens vernachlässigt bzw. gar belächelt werden. Und ja, wichtig eben vor allem, weil transgeschlechtliche Personen besonders stark von Diskriminierung betroffen sind und das weltweit.
Ja, und nicht nur das. Es ist auch so, dass transgeschlechtliche Personen viel häufiger unter heftigen psychischen Belastungszuständen und Essstörungen oder Depressionen leiden. Mhm. Und sowohl der prozentuale Anteil der Menschen, welche sich selbst verletzen, als auch die Suizidrate ist unter Transpersonen nochmal wesentlich höher.
Ja, und das nicht zuletzt aufgrund dessen, dass gesamtgesellschaftlich noch lange nicht genug Wissen und Auseinandersetzung mit Transgeschlechtlichkeit stattfindet. Mhm. Also kleine Kinder werden eben immer noch damit groß, dass sie sich entweder bei den Mädchen oder bei den Jungen verorten sollten, beziehungsweise verortet werden. Und wenn das nicht passt, ja, dann bist du halt erstmal komplett raus und auf dich gestellt. Also sofern du keine diesbezüglich coole, sensible Bezugsperson hast, die dich da irgendwie auffangen kann. Und genau, es herrschen also einfach nach wie vor massive Bildungslücken, Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema und damit verbunden auch so eine gewisse, ich würde mal sagen, Empathielosigkeit. Mhm. Denn ja, wie fühlt es sich denn an, wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper nicht zu dir passt, beziehungsweise du nicht zu deinem Körper und du keinen Platz findest?
Ich wurde auch immer für den Jungen gehalten. Ich habe auch vor allem mit Jungs gespielt und fand das total großartig. Und genau, und dann kam die Pubertätzeit und dann war, glaube ich, die erste Emanzipation so, dieses Herausfinden, dass ich nichts von Jungs will, sondern Frauen interessanter finde. Und dann ging es ja erstmal viel weniger um das Transsein, das war da noch gar nicht so offensichtlich, sondern erstmal, also ich hätte ja auch einfach eine butschige Lesbe sein können oder so. Oder war ich dann vielleicht auch. Genau, und dann war es, glaube ich, erstmal dieses Feststellen der eigenen Homosexualität und das erstmal darauf klarzukommen und das versuchen zu irgendwie zu leben. Und dann...
Wie alt warst du da?
Da war ich ungefähr 19. Oh. Genau, also meine erste feste Freundin auch hatte ich mit 19, glaube ich. Ja. Genau, und vorher habe ich es auch einige Male mit Jungs versucht und habe versucht, so hetero zu sein. Und mit meiner ersten Freundin, da kam das Thema Trans das erste Mal zur Sprache. So. Wir waren auch bloß ein halbes Jahr zusammen, aber sie war die erste Person, die mich auch offen darauf angesprochen hat. So, dass ich, also in der Zeit hatte ich auch ziemliche, also so psychische Probleme und Essstörungen und wurde immer dünner und wollte damit auch irgendwie, fand das gut, so dünn zu sein, weil das eben meine Körperform relativ reduziert hat. Und habe halt versucht, total wie ein Junge auszusehen. Genau, und die meine erste Freundin hat dann auch das erste Mal halt mich darauf angesprochen und das war halt da noch für mich super dramatisch.
Krass, und irgendwie ist es halt auch so schwer vorstellbar, also für Menschen, die ihre geschlechtliche Identität einfach so angenommen und sich mit ihr arrangiert haben, also auch so, was so ein Gefühl zum eigenen Körper betrifft. Also wie war das bei dir eigentlich?
Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich schon einen ziemlichen Ekel vor so meiner körperlichen Veränderung hatte. Also einerseits so ein Grauen davor, irgendwie die Tage zu bekommen, also die Periode, dann auch so Schambehaarung, aber vor allem hatte ich ein echtes Problem so mit meinen Brüsten, die so gewachsen sind. Die habe ich dann genau in dieser Zeit, als sie so zu wachsen anfingen, eine ganze Zeit lang so abgebunden, damit sie halt, weiß ich nicht, nicht wackeln beim Laufen, beim Rennen oder beim Tanzen, keine Ahnung. Und ja, ich wollte zum Beispiel auch lange Zeit keine Röcke oder Kleider tragen und habe auch immer so ein Männer-Deo genommen im Sportunterricht und war so allgemein von so Mädchenkram auf so verschiedenen Ebenen ziemlich abgeturnt. Aber ich würde sagen, bis auf die abgebundenen Brüste waren es eher so Probleme, die ich hatte, weil ich eher so den Erwartungen an so stereotyp mädchenhaftem Verhalten nicht entsprechen konnte oder dann halt auch nicht wollte. Das hat sich dann aber irgendwann wieder so verändert und da hatte ich dann auf einmal mega Bock drauf. Also auf so Röcke, Schmuck, Lippenstift, Nagellack und so weiter. Und in dem Zusammenhang war es dann für mich eher ein Problem, dass ich so ein breites Kreuz habe und allgemein eher eine sehr große Person bin, was ich dann eben oft als zu männlich empfand. Also dass ich dann meinen Körper auf einmal zu männlich empfand und mich gern kleiner und schmaler machen wollte. Und ja, heute würde ich sagen, bin ich annähernd okay mit meinem Körper, was das betrifft, aber beziehungsweise ich versuche es stetig, damit okay zu sein. Und bei dir?
Ich glaube, es war recht ähnlich, aber ein bisschen anders. Also ich hatte nie so das Ding, dass ich auf eine bestimmte Art nicht sein wollte, sondern ich war auf eine bestimmte Art und das hat nicht gepasst. Also ich habe immer so gefühlsmäßig gar nicht in das Mädchending reingepasst, weil ich mich ja genau für so, also was jetzt so als klassischer Mädchenkram gehandelt wird, einfach überhaupt nicht interessiert habe, sondern so ganz viel für Wissenschaft und Politik. Und es hat dann auch extrem lange gedauert, bis ich andere Mädchen kennengelernt habe, denen das auch so ging. Und bis das soweit war, habe ich mich unter, also auch so in Frauenfreundschaften nie wirklich als ich gefühlt, sag ich mal, oder hatte immer so ein Problem, ja, mich zugehörig allgemein zur weiblichen Sphäre zu fühlen und hing dann auch viel mit Jungs rum. Und das war aber auch problematisch, weil dann ist man halt irgendwie cool, aber so voll der Kumpeltyp und will ja vielleicht nicht nur freundschaftlich gesehen werden. Genau, und ich glaube, bei mir hatte das aber ganz viel mit meiner großen Schwester und mit meiner Mutter zu tun, weil die so krass weiblich sind oder die können das so ausstrahlen. Und ich hatte das Gefühl, dass einfach nie, also dass ich das niemals können werde. Und ja, und ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so, aber was ich auf jeden Fall nach wie vor habe, ist so dieses Gefühl, dass irgendwie mein Körper nicht zu meinem Innenleben passt. Oder so das Äußere und das Innere irgendwie manchmal so, also dass man schon fast manchmal so ein bisschen überrascht ist darüber, wie man aussieht und dass das so gar nicht dazu passt, wer man eigentlich ist. Ja. Aber genau, ich beziehe das nicht mehr so sehr auf Geschlechterkategorien, glaube ich.
Ja, jetzt wo du es gerade sagtest, dass du einfach nicht so warst, ich glaube, das war schon auch das, was ich ausdrücken wollte. Genau, ich denke, dass das eher so eine jetzige, erwachsene, reflexive Perspektive ist, zu sagen, ja, ich wollte den Erwartungen nicht entsprechen und denke aber auch, dass es zur damaligen Zeit eher so war, dass ich den Erwartungen auch nicht entsprochen habe, aber dass es damals noch nicht so ein bewusster Vorgang war, dass ich da bewusst gegen was rebelliert habe. Aber krass auf jeden Fall, also nochmal in Anlehnung, was du gerade gesagt hast, wie viel so ein sich zurechtfinden in dieser zwei geschlechterorientierten Gesellschaft so ein Stück weit eben voraussetzt, wie du dich dahingehend mit dir selbst fühlst und ob du einen Platz findest, also ob du auf deine Geschlechtlichkeit klarkommst oder nicht. Denn es ist eben eine Gesellschaft, in der Geschlecht allgemein eine sehr, sehr, sehr starke Orientierung darstellt. Also für alle, in nahezu jeder sozialen Situation, immer und überall.
Also ich bin ja auch Teil dieser Gesellschaft und ich kann nicht sagen, dass es mir völlig egal ist, wie Leute mich wahrnehmen. Also das auf gar keinen Fall. Und es ist, also es hat mich früher mehr tangiert, wenn ich als Frau wahrgenommen werde. Inzwischen geht's schon besser. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, geil, wenn ich jetzt irgendwie Hormone nehmen würde, wenn ich transitionieren würde, körperlich transitionieren würde, dann wäre das irgendwie eine sichere Nummer und ich fände es schon cool, irgendwie als Typ irgendwie aufzutreten, so, ne? Gar nicht, weil ich mir dann diese herrschende Privilegien ergaune oder irgendwas, sondern weil es einfach mit mir übereinstimmt, so, ne? Natürlich kann man sagen, scheiß was drauf, was die Leute sagen, aber es ist so leicht, ist es einfach nicht.
Voll.
Und dann ist es schon auch ein körperliches Gefühl, was schwankt, so, ne? Also ich bin manchmal, coolerweise bin ich manchmal gut in meinem Körper. Also es gibt Tage, wo ich, also ich habe halt nicht dieses, jeden Tag dieses Gefühl, wo ich an mir runtergucke und denke, so fuck, es ist alles komplett falsch. Und das ist aber halt auch dieses mit sich selber klarkommen, ist ja auch immer so krass gemischt mit diesem, wie man eben wahrgenommen wird, ne? Also so, wenn ich mit meinem Bruder irgendwie auftrete, also irgendwie Menschen begegne, so, ne, dann und ich als Frau gelesen werde, dann ist es halt, also dann kommt es halt vor, dass Leute meinem Bruder die Hand schütteln und mir nicht oder also an mir vorbeigucken oder also einfach so dieses, wo ich mich halt dann fast wieder ärgere, dass ich nicht voll diese Rolle der Frau einnehme, weil ich so denke, so Mann, ich will da voll für kämpfen und mich kotzt es gerade voll an, dass die mich jetzt, also einmal kotzt es mich an, dass sie mich als Frau wahrnehmen, weil es halt nicht mein Empfinden ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, die lesen mich jetzt als Frau und nehme ich aber überhaupt nicht wahr, so, ne?
Ja, das ist spannend und an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, was er da sagt. Also dieses mit sich selber klarkommen ist daran gekoppelt, wie man wahrgenommen wird. Und es beginnt ja schon ganz früh, zumal sich die Geschlechtsidentität ja auch schon im Kleinkindalter entwickelt. Und da wird und wurde auch in unseren bisherigen Folgen ja viel von so geschlechtsspezifischer Sozialisation gesprochen. Also der Erziehung hin zum Jungen beziehungsweise zum Mann oder eben zum Mädchen oder zur Frau. Und wir hatten das schon ein paar Mal, dass wir diese Erziehung so als Korsett oder Zurichtung beschrieben haben, in das kleine Menschen da eben von Anfang an so reingezwängt werden, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Und ich glaube, an der Stelle ist es einfach wichtig zu betonen, dass es zum einen allen Menschen so geht, ob sie das jetzt hinterfragen oder nicht, dass es aber für transgeschlechtliche Personen nochmal ein ganz anderer, beschissener Kampf ist, so unter den Verhältnissen, die halt einfach nur zwei Antworten auf Geschlechtsfragen bereithalten. Mhm. Also diese Frage nach Zugehörigkeit und damit verbundener Diskriminierung.
Vor allem, weil ab so einem bestimmten Alter, also zumindest ist es das, was ich bei meinem Sohn beobachte, deine Peer Group, deine Gang, mit denen du abhängen willst, zu denen du auch dazugehören willst, ja ganz viel mit Geschlecht zu tun hat und sich darüber orientiert und identifiziert. Also bei meinem Sohn ist es so, der ist jetzt so knapp 10 Jahre alt. Und dieses Mädchen-Jungs-Ding auch in seiner Klasse spielt da schon eine echt zentrale Rolle und immer wieder. Und in der Schule ist es dann eben nicht cool, als Junge zu viel mit Mädchen zu hängen oder so ganz jung untypische Dinge zu machen, wie Theater zu spielen oder in einer Tanzgruppe zu sein. Und ja, da kannst du noch so sehr versuchen, zu Hause dagegen zu halten und dein Kind da stark zu machen und für geschlechtliche Vielfalt zu sensibilisieren. Außerhalb des Zuhauses gelten halt andere Regeln.
Ja, also ja, ich glaube auch, da braucht man sich halt nichts vormachen. Und
trotzdem ist es natürlich wichtig, das zu machen, ne? Genau. Aber ich wollte nur sagen, das ist halt, dem Kampf, also oder dieser Auseinandersetzung bist du dann trotzdem ausgesetzt und sie ist halt mega hart.
Ja, und das sollte man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und an der Stelle würde ich auch gerne nochmal auf das zurückkommen, was der Interviewpartner gerade meinte. Also, dass er eben in so Situationen wie mit seinem Bruder teilweise schon auch so für Frauenperspektiven streiten möchte, wenn ihm da was aufstößt oder so, aber halt trotzdem auch feststellt, dass das einfach nicht sein vordergründiges Kampffeld ist, weil er sich mit Frauenthemen und Kämpfen nicht identifizieren kann.
Ja, krass. Also wie viel es eben doch auch um so ein Identitätsgefühl beim Geschlechtsthema geht so. Und das eben auch auf der Ebene von Emanzipationsprozessen. Und das aber in beide Richtungen so, ne? Also dass er dann an einer anderen Stelle, die ganz spannend ist, aber auch sagt, dass er wiederum auch keinen Bock hat, sich so ohne weiteres als Mann zu bezeichnen.
Dann kann man irgendwann die Feststellung, naja, ich bin ja schon auch weiblich sozialisiert. Also das merke ich auch immer wieder. Auch zum Beispiel im Zusammenleben mit zwei Cis-Männern merke ich auf jeden Fall, wie ich anfange, die Repro-Arbeit zu machen. Also so, es sind manchmal so Sachen. Und dann ist halt so, dass das, was als typisch männlich gilt, finde ich meistens irgendwie verurteilenswert und kritisiere ich an anderen Männern. Und dann ist es für mich klar, dass ich das sicher nicht für mich annehmen will. Also mich betrifft es nur, weil Leute mich so wahrnehmen, weil Leute halt denken, dass ich eine Frau bin. Oder ich ja auch biologisch eine bin. Ich habe halt nie, also irgendwie habe ich das Gefühl, so ja, ich will das für die Frauen irgendwie mitkämpfen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es mein Kampf ist. Also mein Kampf wäre vielleicht eher so der, die Sichtbarkeit von queeren Menschen oder denen. Also da sehe ich mich halt eher eingeordnet. Aber das wird ja auch oft irgendwie zusammengefasst und dann kann man sich auch, also man muss das ja auch nicht so trennen. Aber es ist natürlich trotzdem oft Themen, die dann einzelne Gesellschaftsgruppen irgendwie eher betreffen. So, also ich habe das eher so als, ich habe das mal so an selbst erlebt, so, aber eher als Generationenkonflikt. Also dieses Treffen ist ursprünglich in den 80er Jahren als Frauentreffen initiiert worden und wurde dann immer queerer irgendwie mit der Zeit, ne? Dadurch, dass halt auch Jüngere dazugekommen ist und es hat sich einfach immer weiterentwickelt und ist einfach zu einem total guten, schönen Treffen und ein Zuhause für mich geworden. Und dann gab es eben eine Organisationsgruppe so von der alten Riege, sag ich jetzt mal, und die sich halt alle als Frauen identifizieren und eben noch diesen alten Kampfgeist, diesen alten feministischen Kampfgeist so im Kopf hatten und oder immer noch haben und die sich durch diese queere, durch die queere Bewegung sehr bedroht gefühlt haben einfach, ne? Und da gab es ziemlich große Streitigkeiten und ich war dann auch total bedroht gefühlt, dass ich aus dieser Blase, die ich mir, die so unheimlich wichtig für mich ist und die sicher jeder Mensch irgendwie mal braucht, so diese Blase, wo man normal ist irgendwie, dass die sich auf einmal, die offensichtlich bedroht war, so, ne? Weil halt schon offensichtlich, dass einem das Gefühl gegeben wurde, dass eben ein Frauen treffen würden, was von Frauen gesprochen wird und so, und ich mich da halt nicht angesprochen gefühlt habe. Aber es ist dann irgendwie ein ganz guter Dialog auch darüber entstanden und ich konnte auch die Frauen verstehen, so, ne? Also so diese Angst irgendwie, dass Erkämpfte irgendwie nicht anerkannt wird oder weggenommen wird und auch deren Unverständnis mal, also mir gegenüber, so war auch so irgendwie schade, dass du nicht verstehst, aber so, das war halt so ein Gefühl, also so deren Aussage war halt so, ja, so, das ist doch voll, also so, du bist total super und jetzt musst du nur noch dich als Frau identifizieren, so ungefähr. Und warum, also für deren Wahrnehmung war eben, dass wir als Transpersonen uns stärker fühlen, weil wir eben dann dieses männliche Pronomen haben und eben dann denken, dass wir halt dann auch diese männlichen Privilegien haben.
Und das ist ja nicht zuletzt auch der Grund, warum er sich nicht so wirklich als Mann bzw. Transmann bezeichnen möchte, sondern stattdessen von einer Form der Transmännlichkeit spricht. Was, wie ich finde, schon auch ganz klar aus so einer kritischen Haltung der klassischen Männlichkeit gegenüber bzw. männlichen Privilegien resultiert.
Ja, das Thema Privilegien.
Ja.
Was uns auch gleich zu dem alten feministischen Streit führt, den er ja gerade auch schon angesprochen hat, als er von so feministischen Vorbehalten gegenüber Transpersonen sprach, ist ja schon ein sehr alter Konflikt, der leider immer noch oft sehr angreifend und verletzend und vor allem auch pauschal geführt wird und nicht selten zu Spaltungen auch in so feministischen Kreisen führt. Und hier wird teilweise eben schon seitens der, wie er meinte, älteren Generation beziehungsweise älteren feministischen Schule mit der Annahme gearbeitet, dass jetzige Transfrauen früher die Privilegien des Junge beziehungsweise Mannseins genossen haben und Transmänner einfach männliche Privilegien übernehmen könnten beziehungsweise würden. Und das kann ich da nicht ganz rausnehmen, weil ich das früher schon, also ich weiß noch, dass ich mal ähnlich so dachte von wegen, hä, aber die Sozialisation und wenn man irgendwie, also keine Ahnung, wenn man sich irgendwie einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt, dann unterschreibt man ja das Geschlechter- und Rollenverhältnis voll, aber würde, also ja, heute kann ich einfach sagen, das ist so eine krass beschränkte Sichtweise meinerseits da auch gewesen, die so krass an die eigenen Privilegien wiederum gekoppelt war. Also weil man kann ja überhaupt nicht davon ausgehen, dass transgeschlechtliche Kinder irgendwie krass privilegiert gewesen wären. Also im Gegenteil, also der Geschlechtshassel beginnt ja nicht erst im Erwachsenenalter.
Nee, absolut nicht erst dann. Auch wenn der Interviewte an einer Stelle ja schon von so Privilegien spricht, die manche Transmänner dann doch später auch erfahren haben.
Und hast du Transmänner in deinem Umfeld, wo du sagen würdest, dass die nochmal anders so männliches Gehabe reproduzieren, um anerkannt zu werden? Und hattest du da schon Gespräche drüber oder ist dir sowas schon aufgefallen?
Ich habe übelst wenig Transmänner in meinem Umfeld. also ich habe so eine Art Selbsthilfegruppen mal besucht, auch mit Transmännern. Da ist mir das ein bisschen aufgefallen, aber also die, die ich bisher kennengelernt habe, fand ich immer sehr sensibel mit dem Thema und die eher erschrocken darüber reagiert haben, in was für Privilegien sie auf einmal haben in der Öffentlichkeit und womit sie auf einmal irgendwie in Verbindung gebracht werden, weil sie halt als männlich gelesen werden so oder was plötzlich für Erwartungen an sie gestellt wird so. Die Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht.
Ja klar, und also es ist ja eben auch super wichtig, als Mann anerkannt und gesehen zu werden, wenn man sich selbst so sieht und fühlt. Nur ist Mann sein und Frau sein eben keine rein optisch bzw. körperliche Angelegenheit, sondern eben noch mit so vielen anderen Sachen verknüpft.
Und ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, so Teil von so einer Männerwelt zu sein. Ich hänge auch tendenziell mehr mit Frauen ab, auf jeden Fall. Wo es mir wichtiger wäre oder wo es halt berufsbedingt einfach mehr Männer sind, ist halt in meinem Beruf. Weil als Tischler, Tischler geht ja noch so, also aber da wurde ich halt schon oft konfrontiert mit diesem Zweifel, ob ich das jetzt irgendwie kann oder so. Ne? Und davon berichten halt auch viele Frauen und Transpersonen, dass es halt einfach gerade in männerdominierten Berufen oder in Berufen, wo einfach wenig Frauen sind, erstmal deine Arbeit angezweifelt wird und das einfach super schwer ist, einfach ein normal guter Tischler zu sein für mich, sondern du immer diesen Ansporn hast, scheiße, ich muss ja ein bisschen besser sein, weil ich muss ja auch dem beweisen, dass ich es ja auch kann.
Also das finde ich so einen ganz spannenden Punkt irgendwie, du willst als Mann gelesen werden oder identifizierst dich auch, mit dem Mann sein und gleichzeitig hast du keinen Bock auf die Männerwelt. So, das ist schon, finde ich, ein echt spannendes Ding. Und was er ja an der Stelle auch angesprochen hat, das kennt man ja auch zur Genüge, so die Verflechtung von Männlichkeit und handwerklichen oder technischen Skills,
ja.
die Männern ja so automatisch zugeschrieben wird. So von wegen, lasst mal einen Mann ran, ist hier irgendjemand anwesend? Hier funktioniert der Ton nicht beim Bild. Also das hatte ich schon tausendmal in Seminaren, dass immer so geguckt wird, ob man irgendeinen Typen ansprechen kann, die dann auch oft so da sitzen und so.
Naja, und trotzdem nicht nur die Skills, sondern also scheinbar doch in erster Linie vor allem der Körper. Mhm. Und also muss man ja auch sagen, so funktioniert die Orientierung ja bei uns allen. Also wir sehen, wir interpretieren, wir ordnen zu und haben dann diesbezüglich natürlich auch Annahmen. Und der Körper ist eben das, was wir nach außen tragen und was ständiger Bewertung unterliegt. Und deswegen ist es eben einfach nicht egal, wenn man sich als Mann empfindet, aber als Frau gelesen wird. Das tut weh.
Ja, absolut. Und deswegen ist es eben auch nicht möglich zu sagen, ja, ey, pfeif halt drauf, was die anderen sagen. Was du fühlst, ist doch das Wichtigste und das ist auch eine Realität oder bildet die Realität ab. Nee, Realität wird auch durch die Umwelt mitbestimmt und hinterlässt halt seine Spuren.
Ja, deswegen ist es auch mega wichtig, über zwei sehr konkrete und relevante Themen zu sprechen, die für Transpersonen oft eine sehr zentrale Rolle in dem Zusammenhang spielen. Und das ist zum einen das Outing.
Und so wie es mit Outings sind ja auch echt, also manche hauen es halt einfach raus und sind dann super befreit und endlich ist es raus, keine Ahnung. Bei mir war es immer eher so, dass ich bei den Menschen, die mir am engsten stehen, einfach immer am längsten gebraucht habe, einfach wo einfach ich ewig gebraucht habe, um das irgendwie endlich zu sagen und wo auch echt schon enge Freundinnen irgendwie enttäuscht waren, weil sie meinen so, hey, ich habe mir immer im Kopf gemacht, was mit dir los ist, warum hast du nie was gesagt, ne? Aber es sind halt die Menschen, die am engsten stehen, wo halt auch die größte Angst ist, dass du sie verlierst, wo du aber auch dir eigentlich sicher sein kannst, dass du nie verlieren wirst, weil sie dein, also dich so lieben, wie du bist. Und aber natürlich wird dieses Thema in deinem Kopf und in dir drin so riesig und du hast ja selber dann auch, oder ich habe ja selber Entwicklungen oder Prozesse durchgemacht, wo ich mich ja selber so widerwärtig und falsch fand, dass das natürlich da irgendwie das so groß wird, dass du halt denkst, es ist auf jeden Fall möglich, dass die Person mich dann irgendwie total schräg findet oder das absolut nicht akzeptiert. Genau, und deswegen war das dann meine Familie so ein schleichender Prozess. Ich habe dann mit einer Person mal geredet, dann mit der anderen Person und ziemlich lange gebraucht. Und ich glaube, im Endeffekt habe ich dann auch so nochmal einen Brief geschrieben und habe das dann nochmal auch so schriftlich formuliert, dass mir das ja am Herzen liegt. Und genau, aber es war immer schwierig, da wirklich für einzustehen und jemanden zu verbessern oder zu sagen, hey, du hast gerade sie gesagt, wäre cool, wenn du er sagst oder so. Das fällt mir immer noch schwer. Weil das halt so ein, du stehst dann für dich selber ein und das ist einfach für mich immer noch ein, also ich bin dann eher so, ach egal, ich spann drüber oder so, aber nein, es ist auch voll wichtig. Und es ist halt vielleicht erstmal unangenehm auch für die andere Person und du sagst dann mal, hey, du hast mich nicht verletzt, ist alles cool, ich wollte dich nur daran erinnern, ne? Aber es ist natürlich für viele einfach noch so ein ungewohntes Thema, dass du schon Leuten vom Kopf schwillst damit, ne? Aber irgendwie hat es dann bei meinen Leuten so Klick gemacht und so.
Und neben dem Outing ist es natürlich auch noch das Passing, beziehungsweise die körperliche Veränderung, also beispielsweise durch Hormone oder Operationen, aber auch durch Klamotten und Auftreten hin zum anderen Geschlecht.
Ich glaube, für viele Leute ist es halt einfach, ist es total viel einfacher, meinen anderen Pronomen zu sagen, wenn ich halt auch körperlich transitionieren würde. Ne? Ich glaube, es ist für viele Menschen, die sich halt gar nicht mit diesem Thema befasst haben, die sehen mich dann, ja, es ist ein bisschen jungenhaft oder so, aber deswegen muss ich ja nicht gleich er sagen und das ist, glaube ich, viel einfacher, wenn du eben dieses Passing hast. So, ne? Dann, also das macht, glaube ich, viele Menschen an mehr Sinn, wenn du halt wirklich die Seite wechselst, ne? Wenn du halt wirklich halt zweigeschlechtlich denkst, dann ist halt so, ah, okay, Leo ist halt irgendwie im falschen Körper geboren, dann wird er halt irgendwie nimmt Hormone, wird umoperiert und dann ist er wieder richtig. Also so dieses, ich glaube eher das, was dazwischen ist, ist oft schwer irgendwie anzunehmen oder zu verstehen, so, ne?
Hast du darüber?
Und deswegen war für mich Transitionieren auch auf jeden Fall immer so ein Ding, womit ich mich beschäftigt habe, was auch immer noch also nicht ein Thema ist, was ich völlig abgehakt habe und was aber ein Thema war, was mir also richtig krasse Angst gemacht hat am Anfang, weil ich immer das als ganz klare Konsequenz gesehen habe, wenn ich mich als trans oute, dann kommt als nächstes irgendwie der Gang zum Arzt. So.
Und warum? Also einfach für die Glaubwürdigkeit deiner selbst oder fürs Umfeld? Oder
ja.
Warum ist das so eine klare Konsequenz für dich gewesen?
Ich glaube, weil man eben, weil also die sichtbaren Transgeschichten haben immer diese Konsequenz. Also so, wenn du dir Dokumentationen anguckst oder was auch immer oder Reportagen oder so, werden halt in den Medien halt immer Personen gezeigt, die halt dann auch super als Mann passen, so, ne? Also sind das, weiß ich, ob es jetzt Balian Buschform ist oder wer auch immer. ist total toll, dass er irgendwie seinen Weg gefunden hat. Aber es werden halt dann immer die gezeigt, die dann auch einen unheimlich durchtrainierten Körper haben, einen Bart haben und dann halt ganz klar diese Seite gewechselt haben, sag ich mal so. Ne?
Und es scheint kein leichtes Thema, beziehungsweise keine einfache Entscheidung zu sein, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Ja, es ist halt voll der krasse Eingriff in deinen Körper, so, ne? Und ich bin ein gesunder Mensch, so, ich wäre so körperlich auf jeden Fall. Und was halt krass daran ist, ist diese Unkehrbarkeit, ne? Also wenn du anfängst, Hormone zu nehmen, dann verändert sich deine Stimme und du hast vermehrten Haarwuchs und die Stimme wird sich nie wieder zurückverwandeln, so, ne? Und das ist ein Schritt, wo ich mir 100% sicher sein will. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich werde nie 100% sicher sein, so, ne? Und ich wünsche mir einfach, dass es ohne geht, so, ne? Und ich, also es gibt so viele Transpersonen, die ganz klar sagen, es geht auf gar keinen Fall ohne, so.
Also es gibt halt einfach Menschen, die haben, also Transpersonen, deren Leidensdruck ist so hoch, dass sie sagen, wenn ich nicht körperlich transitioniere, dann bin ich selbstmordgefährdet, weil dann möchte ich nicht mehr weiterleben. Und so solche Gefühlsphasen hatte ich, aber das zieht sich bei mir nicht durch und ich komm ganz gut klar, so, ne? Und deswegen ist das für mich im Moment kein Thema, aber ich schließe es nicht aus. Also man entwickelt sich ja auch weiter und es kann auch sein, dass es noch dazu kommt, so, ne?
Puh, ja, also das ist mega heftig. Und wenn man sich dann auch noch ansieht, wie die rechtliche Lage so ist, also wenn man jetzt mal einen Blick auf das bestehende Transsexuellengesetz beziehungsweise auch TSG kurz gesagt wirft, dann sieht es da echt finster aus.
Ja, ganz viele Vorschriften aus dem Gesetz, wie zum Beispiel den Sterilisationszwang, hat das Verfassungsgericht im Laufe der Jahrzehnte für verfassungswidrig erklärt. Mhm. Aber man muss auch sagen, nach wie vor finden viele Menschenrechtsanwältinnen das TSG weiterhin als verfassungsrechtlich bedenklich und dringend reformbedürftig.
Ja, auf jeden Fall. Und so selbstvertretende Organisationen fordern da ja schon seit Jahren, dass für die Personenstandsänderung eine Selbstdefinition der Personen einfach ausreichen müsste. Mhm. Ich glaube, da gab es so ungefähr vor 2 Jahren mal den Versuch einer Gesetzesänderung, wo geregelt werden sollte, was transgeschlechtliche Menschen benötigen, um ihren Vornamen und den Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Denn derzeit brauchen Transmenschen hierfür 2 Gutachten, für deren Kosten sie auch selbst aufkommen müssen.
Ja, es ist so ein krasses Unding. Mhm. Und passiert ist am Ende ja tatsächlich gar nichts Fortschrittliches. Mhm. Also ich meine, klar, inzwischen gibt es so divers neben männlich und weiblich als mögliche Geschlechtseinteilung. Aber das ändert ja erstmal nichts grundsätzlich an dem Hustle, den Transmenschen von früh an haben und den Support, den sie eigentlich bräuchten und die Aufklärung und Bildung, die wir diesbezüglich alle bräuchten. Mhm. Einfach auch was so Berührungsängste und die Perspektive angeht.
Also ich finde, das würde bei mir so im Kleinen anfangen, im Sinne von, wenn jemand kennenlernst, dann fragst du ja meistens, wie die Person heißt und dann kann man halt auch vielleicht fragen, wie der Pronomen ist. Also so, das wäre für mich so ein Schritt, der ja bei 90% der Leute wahrscheinlich mit dem übereinstimmen würde, wie du es wahrnimmst, so. Aber trotzdem fände ich es ein totaler Schritt, das irgendwie auch zu fragen, so, ne? Oder das wäre für mich perfekt, so, ne? Aber ich finde das also schon, also es passiert halt auch schon total viel. Also so, ich weiß nicht, es gibt schon Radiosender, wo die ModeratorInnen HörerInnen sagen statt Hörer, so, oder
Tritt.
Ja, zum Beispiel, oder Radio 1, naja, die gehören so ein bisschen zusammen, aber ich finde, das macht schon viel sichtbar und also ich war erstaunt, was das mit mir gemacht hat. Also ich dachte auch so, ja, mein Gott, betrifft mich vielleicht gar nicht so, aber ich fand es ein übelst gutes Gefühl, mitgedacht zu werden. Also vorher wurde ich vielleicht auch mitgedacht, aber es war halt einfach nicht sichtbar, so, ne? Und also seit dieses D dahinter steht, weiß ich, okay, da kann ich auf jeden Fall mit rein, also in der Welt, dann würde ich auf jeden Fall divers sein, so, ne? In anderen Welten würde ich irgendwie so Sternchen oder was auch immer, aber auf jeden Fall gibt es da eine Bezeichnung, wo ich irgendwie mit reinpasse, so, ne?
Naja, und wie wir schon hatten, ne? Also das bei gleichzeitig ganz klarer Kritik an wiederum klassischer Rollenverteilung.
Irgendwie so wie Anno dazu mal, wo ich mir irgendwie denke, ey, also ja, also habe ich da jetzt irgendwie zu viel drüber nachgedacht? Oder ist das, also, oder das sind, glaube ich, ist eine Kritik, die oft geäußert wird, Cis-Männern gegenüber, dass sie sich halt in diese klassische Männerrolle, also klassische Männerrolle in dem Sinne zurückziehen, von wegen, dass die Frau die Kinder versorgt und dass die Frau die Retro-Arbeit macht und dass die Männer das Geld nach Hause bringen und die Männer die ganze Anerkennung kriegen. Das finde ich immer, also das ist glaube ich, was mir am krassesten aufstößt, so dass ich will überhaupt nicht den Männern irgendwie absprechen, dass sie hart arbeiten oder sich irgendwie dafür ein oder hart arbeiten, um ihre Familie zu ernähren oder wie auch immer, wenn das Konstrukt so ist. Aber es ist halt einfach total oft der Fall, dass die Männer immer glänzen mit ihrem Job, mit ihren Hobbys, mit ihrem was auch immer, und die Frauen einfach immer so krass im Hintergrund, aber irgendwie auch so. Ich verstehe die Frauen auch manchmal dann, also nicht, oder beziehungsweise denk so, Mann, ey, warum machst du das denn mit so, ne? Also, dass die Frauen einfach nur so krass im Hintergrund bleiben und so eben, also so, Retro-Arbeit ist nun mal unsichtbar, so, ne? Und also so, und sich um die Kinder zu kümmern, so, das ist halt nicht sichtbar, aber das ist so, das ist vielleicht auch eine Kritik an die Gesellschaft, dass das auch so selten, also, formuliert wird oder gelobt wird oder überhaupt gesehen wird. Das muss ja noch nicht mal, vielleicht macht die Frau es ja auch gar nicht besonders gut, deswegen, aber ne, das ist einfach, es geht mir, glaube ich, um Sichtbarkeit, so, ne?
Ja, also ich würde sagen, wir arbeiten dran.
Ja.
Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge.
Genau, und in der nächsten Folge geht's noch so ein bisschen weiter um Körper. Und es soll auch darum gehen, wie männliche Personen eigentlich ihre eigene Männlichkeit reflektieren, also gerade hinsichtlich Mackertum.
Beziehungsweise einfach Gründe, warum sie selbst unter Männlichkeit leiden. So.
Mhm.
Genau. So viel zur nächsten Folge. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ansonsten gibt es noch drei weitere Punkte, die wir hier noch schnell loswerden wollen. Zum einen, genau, wir gehen demnächst mit einer Homepage online und dafür brauchen wir noch ein kleines bisschen Schotter. Also wer von euch noch ein paar Kröten übrig hat, schickt uns gern was rüber. Der Spendenlink befindet sich auf revolte-jetzt.de.
Und an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die bereits gespendet haben. Wir kriegen das mit und freuen uns über jede einzelne Spende richtig, richtig dolle. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Und es ist auch, wenn ein Ende der pandemischen Verhältnisse in Sicht ist, eine große Party geplant, wo ihr natürlich alle zu eingeladen seid und wo wir uns erkenntlich zeigen werden für den vielen Support. Ansonsten laufen wir jetzt auch auf Radio Darmstadt, falls irgendjemand mal in der Nähe ist und eine Folge verpasst hat. Und jetzt noch eine ganz wichtige Sache. Wir bitten alle Personen, die sich selbst als Männer verstehen, die diese zweite Staffel gehört haben, uns mal eine Rückmeldung an revolte-jetzt@riseup.net zu schicken. Und zwar hinsichtlich der Fragen, ob diese Staffel irgendwas mit ihnen gemacht hat und wenn dann was, über welche Dinge sie nachgedacht haben, über die sie noch nie nachgedacht haben. Und ja, inwieweit sie ins Gespräch gekommen sind mit anderen darüber. Wir hätten da gerne so ein paar mehr Rückmeldungen zu, um das auch in der letzten Folge besprechen zu können.
Mhm. Und ansonsten ist gerade auch schon die nächste Staffel in Planung und wir hatten das ja schon mal ein bisschen gespoilert. Es geht um Beziehungen und insofern, wir haben schon ein paar Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie hätten Bock drauf. Aber hier nochmal der professionelle Aufruf. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr als Paar oder in jedweder Beziehungsform von uns interviewt werden wolltet. Das können Freundschaften sein, das können, familiäre Beziehungen sein. Natürlich immer gerne auch alle möglichen Liebesbeziehungen.
Und gerade frisch getrennt oder frisch verliebt und auf jeden Fall auch die Perspektive, gerade keinen Bock auf Beziehungen zu haben und warum oder gerade frisch getrennt zu sein oder keinen Bock mehr zu haben, sich zu verlieben oder ja, alles Mögliche rund ums Thema Beziehung. Man muss sich auf jeden Fall nicht gerade in einer romantischen Beziehung befinden, um GesprächspartnerInnen für uns zu sein.
Insofern meldet euch mit allen Anliegen bei uns und wir freuen uns, von euch zu hören und freuen uns auch, wenn ihr uns wieder hört. Und deswegen sagen wir jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.
Au revoir.
Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
A mind that's weak to the company store.